Und nicht wundern, die brabbelt öfter mal was nach, die ist Autistin. Diesen Satz habe ich mal im Zuge eines Praktikums an einer Grundschule zu hören bekommen. Ich sollte damit darauf vorbereitet werden, dass die besagte Schülerin dazu neigte, so prägnante Sätze, Ausrufe oder Geräusche von anderen, also vorrangig der Lehrkraft oder auch mal von MitschülerInnen, zu wiederholen. Und genau über dieses Brabbeln möchte ich heute mit meiner Gästin Lisa Klar sprechen. Sie hat ihren Master in klinischer Linguistik absolviert und ist akademische Sprachtherapeutin. In ihrer darauffolgenden Tätigkeit hat sich vor allem das Feld der gestaltbasierten Sprachentwicklung bei Kindern im Autismus-Spektrum als ihr Herzensthema herauskristallisiert. Und sie ist damit in Deutschland noch ziemlich einzigartig unterwegs. Was hinter diesem Konzept steckt und wie sehr wir unsere Vorstellung von Kommunikationsfähigkeiten autistischer Kinder einmal überdenken dürfen, das wollen wir in dieser Folge klären.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Liebe Lisa, nicht wundern, die brabbelt ab und an was nach. Diese Beobachtung der Lehrkraft damals hat ja, wenn auch so ein bisschen salopp formuliert, gestimmt. Aber weiter als diese Beobachtung ging's dann eben nicht. Was hättest du dieser Lehrkraft vielleicht nach so einer Aussage gerne an Informationen mitgegeben?
Aha, ja, hallo, ganz kurz. Wow, die brabbelt alles nach. Da schwingt für mich schon richtig, richtig viel Schwieriges mit. Vor allem der Einstieg nicht wundern. Ich würde sagen, hey, wunder dich mal, denn dann fällt dir auf, was da gerade passiert. Dann können wir wissen und verstehen, dass das Nachbrabbeln nicht einfach nur ein Nachbrabbeln ist, das womöglich inhaltsleer ist und wie sich häufig leider auch in der Praxis gezeigt hat, dann ignoriert wird, weil es eben nur als Nachbrabbeln eingeordnet wird. Ja, was dann auch nicht verstanden wurde, ist, dass da viel, viel mehr dahinter steckt, denn die gestaltbasierte Sprachentwicklung ist ein ganzer Sprachentwicklungsstil, der im Anschein mal ein Nachbrabbeln irgendwie zeigt. Dahinter verbirgt sich aber wirklich Sprechen lernen, Sprache lernen, Spracherwerb.
Das finde ich ja eine super Antwort. Dieses Nicht-Wundern, über das bin ich nämlich gar nicht gestolpert und habe ich jetzt noch mal ein bisschen drüber nachgedacht gerade. Ich bin auf das Konzept der gestaltbasierten Sprachentwicklung tatsächlich auch erst während der Recherche zu meinem Ratgeber Ein Kopf voll Gold gestoßen. Ich hatte davon noch nie gehört. Und das, obwohl ich im Thema Autismus-Spektrum, Neurodivergenz ja schon relativ vertieft eingestiegen war. Und daher vermute ich mal, dass es vielen anderen Menschen recht ähnlich geht. Stell doch bitte noch mal vor, was sich dahinter verbirgt.
Mhm. Genau, also das ist auch ein Thema, was tatsächlich ziemlich neu ist. Es ist nichts, was jetzt erst seit dem letzten Jahr irgendwie überhaupt entdeckt ist, aber es wird gerade zum Glück vermehrt auch im Rahmen der Wissenschaft unter die Lupe genommen, weil es eben ja uns auffällt, weil wir uns wundern, weil wir hinschauen und das ist in dem Fall auch einfach was richtig, richtig Gutes. Genau, du hast gerade schon gesagt, im Autismus-Spektrum ist es was, was vermehrt beobachtet werden kann und dem kann ich auch voll und ganz zustimmen, die gestaltbasierte Sprachentwicklung. Ist letztendlich ein Sprachentwicklungsstil. Also es ist nichts, wo wir jetzt sagen können, hey, das ist eine Art der Sprachentwicklungsstörung oder so, sondern es ist ein natürlich vorkommender Sprachentwicklungsstil, der sich aber doch deutlich unterscheidet von der Sprachentwicklung, die wir ja sonst so kennen, die wir auch erstmal bei eigentlich allen Kindern so annehmen und wo wir voraussetzen würden, dass es genauso läuft. Ja, Kinder mit gestaltbasierter Sprachentwicklung zeigen uns aber, dass Sprachentwicklung durchaus anders aussehen kann. Und was gestaltbasiert meint, ich glaube, das erkläre ich jetzt einmal kurz an der Stelle.
Bitte.
Sonst hängt man und stolpert doch immer wieder über dieses etwas sperrige Wort. Genau, gestaltbasiert bedeutet wirklich, dass die Basis einer kompletten Sprachentwicklung in Form von Gestalten vorliegt. Und eine Gestalt meint in dem Zusammenhang eine verzögerte Echolalie. Oder mehrere verzögerte Echolalien, wenn wir eben über dieses sprachliche Repertoire sprechen, was diesen Kindern primär zur Verfügung steht.
Jetzt müsstest du, glaube ich, auch gleich noch Echolalie mit erklären.
Das mache ich total gerne. Echolalien sind letztendlich eine Wiederholung sprachlicher Äußerungen. Es gibt verschiedene Arten der Echolalien. Es gibt die direkten. Das ist wahrscheinlich das, was gemeint war, nach dem Motto, die plappert alles nach. Zum Beispiel, wenn ihr ein Kind fragt, wollen wir Lotti Karotti spielen? Und das Kind antwortet euch mit, wollen wir Lotti Karotti spielen? Dann wisst ihr noch nicht so richtig, ob das Kind das jetzt spielen möchte oder nicht. Aber ihr seht erstmal, hey, das Kind hat gerade eine direkte Echolalie gezeigt. Die Echolalien, von denen wir hier aber in dem Zusammenhang sprechen, sind gar nicht mal unbedingt diese direkten, sondern verzögerte Echolalien. Das sind die, die ich jetzt folgend als Gestalten bezeichnen werde. Ich erkläre auch gerne noch genauer, warum. Verzögerte Echolalien haben eben diese zeitliche Komponente. Das heißt, es liegt wirklich etwas Zeit zwischen dem Hören und dem Wiederholen. Also das Kind hat vielleicht vor einer Woche oder vor einem Jahr oder vor 2 Stunden etwas gehört, sei es von der Lehrerin, von dem Papa oder auch aus Medien, Pepper Woods zum Beispiel. Und dann hat dieses Kind aber diese Äußerung gespeichert für sich. Und die produziert es dann eben mit zeitlicher Verzögerung zu dem erstmaligen Hören. Und diese Produktion ist dann weit weg von einem Nachplappern, sondern das ist eben was, okay, das ist das, was dem Kind jetzt gerade zur Verfügung steht. Das ist dein sprachliches Repertoire und das kommt hier und da spontan. Zum Beispiel die Äußerung aus Pepper Woods. Und dann liegt's an uns, aber da gehst du gleich sicher drauf ein oder wirst du bestimmt fragen, was wir damit machen können.
Das wird definitiv noch ein Thema sein. Wenn wir mal auf das Pepper Woods Beispiel eingehen, kann ich mir das dann so vorstellen, bei Pepper Woods, diesem kleinen Schweinchen, ich hoffe, wir sind alle im Bilde und kennen das, geht's ja zum Beispiel um die große Vorliebe Matschepfützen. Und meinetwegen gäbe es da den Ausruf von Pepper, ich liebe Matschepfützen, um damit auszudrücken, dass man das eben ganz, ganz toll findet, diese Pfütze da zu erobern oder was auch immer. Und eine verzögerte Echolalie wäre dann, wenn das Kind in einem völlig anderen Kontext mit deutlicher Zeitverzögerung, vielleicht vor der Eisdiele, sich darauf freut, dass gleich das Eis kommt, auf das es sich irgendwie freut und dann auf möchtest du denn dein Schokoeis haben, antwortet mit ich liebe Matschepfützen. Wär das so ein konkretes Beispiel dafür?
Das wäre ein sehr gut vorstellbares, konkretes Beispiel, ganz genau. Also wie du gerade gesagt hast, das wäre in einem anderen Kontext so. Es kann auch sein, dass das Kind diese Gestaltform, diese verzögerte Echolalie auch in einem Kontext äußert, wo wir sagen, ja, da ist jetzt tatsächlich eine Matschepfütze. Aber genau das ist der Punkt, das muss nicht sein. Mhm. Weil, und das ist ein großer Faktor in der gestaltbasierten Sprachentwicklung, nicht dieses Wörtliche, was steckt hinter jedem einzelnen Wort an Bedeutung, das ist, was für die Kinder direkt präsent ist, sondern was schwingt da mit, was wird noch transportiert. Und bei dieser Äußerung von Pepper, ich liebe Matschepfützen, ist es möglich, dass das Kind, das das hört, in der Folge sowas spürt wie, boah, ich freue mich, das ist toll, das macht mir gerade Spaß, das macht mir gerade Freude. Und das ist losgelöst von der dreckigen Pfütze an sich, in der gehüpft wird. Das kann natürlich etwas sein, dass wenn das Kind dann diese Pfütze sieht, dass das auch irgendwie kommt, weil es ist damit verbunden und verknüpft. Aber primär ist das was sehr Individuelles, was für die Kinder hinter so einer Gestaltäußerung steckt. Und es ist eben oft was, was eine Gefühlslage transportiert oder fest an eine Situation gekoppelt ist oder so.
Ich finde dieses Thema auch darum so spannend. Ich bin ja selbst Autistin und mir war irgendwie bekannt, was Echolalie ist. Ich habe aber selber witzigerweise erst total spät gemerkt, dass ich das auch mache und teilweise bis heute mache. Also das ist nichts, was nur im Kindesalter während der konkreten Sprachentwicklung, wo sich diese Sprache auch noch so sehr, sehr stark formt, ne, große Schritte macht, sondern was nicht mehr so häufig, aber doch noch auftaucht bei mir. Und das ist entweder so, wenn ich an einer Stelle ein ganz starkes Gefühl bei jemandem merke, dass ich irgendwie durch mein System laufen lassen muss. Ich glaube, so kann ich das als selbst eben autistischer Mensch ganz gut erklären. Wenn ich das nochmal wiederhole, dann läuft es einmal durch meine Filter und mein System und dann kann ich das, was mir sonst so schwer fällt, manchmal schwer fällt, nämlich die Gefühlsäußerung im anderen gut einzuordnen und zu erkennen, einfach nur aus der Äußerung heraus, nochmal besser nachfühlen. Und mir passiert es in Momenten, wo Menschen ihre Sprache abrupt verändern. Aha. Oder irgendwie was haben, was kurz aus dem Sprachfluss fällt. Und das wiederum fällt mir extrem doll bei Schülerinnen und Schülern auf. Wenn ich, ne, so in meinem, ich habe ja so eine bestimmte Lehrkraftsprache, die eignet man sich einfach an mit der Zeit. Das ist völlig normal, dass man so eine Berufssprache bekommt. Und dann gibt's natürlich immer Momente, da falle ich da raus. Weil was Unvorhergesehenes passiert, weil irgendwie, weiß ich nicht, ich mache irgendein Geräusch, ich mache einen Ausruf und ich kann wirklich, da ist es dann nicht so verzögert, ich kann quasi eigentlich die Uhr danach stellen, dass, wenn mir das passiert, die autistischen Kinder in meiner Klasse, also mindestens mal die, vorrangig die, diese Äußerung sofort wiederholen werden, weil sie darüber stolpern und kurz, was war das jetzt? Wieso redet sie jetzt anders? Wieso hat sie diesen Ausruf gemacht? Und ich habe immer das Gefühl, die müssen das dann einmal durch ihr System laufen lassen und das auch verstehen, also ne, um das einmal einzuordnen, ah, das hört sich komisch an. Vielleicht hat sie sich gerade komisch gefühlt. Vielleicht war das was, was, ne, hat sie irgendwie genau sich so gefühlt, wie ich mich jetzt fühle, wenn ich das nochmal wiederhole. Und jetzt kommt das, was du vorhin auch schon angedeutet hast, das muss man verstehen. Wenn ich dann so etwas als Nachäffen, als Provokation, als Zwang, ich habe ganz lange gedacht, obwohl ich eben schon so viel wusste, das wäre eine zwanghafte Tat quasi. Mhm. Ne? Also ja. Nicht Kommunikation, sondern einfach der Zwang, sowas dann nochmal sagen zu müssen, damit es zweimal da ist, was weiß ich warum. Aber ich habe das tatsächlich lange so eingeordnet, ne? Und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir das als begleitende Personen verstehen, dass das nicht, dass das damit nichts zu tun hat, sondern dass das einfach eine Form von Kommunikation ist. Und da wären wir so ein bisschen bei dem, was ich jetzt so ein bisschen nach vorne schiebe, nämlich der Begleitung dieser Kinder und der Begleitung einer solchen Sprachentwicklung. Ein Fehler habe ich jetzt schon genannt, den man so machen könnte, nämlich das überhaupt nicht ernst nehmen und nicht als Kommunikation verstehen und entsprechend reagieren, sondern zu sagen, oh jetzt, ne, hör mal auf mich nachzuäffen oder pscht oder was auch immer man so machen könnte aus dem Affekt heraus. Gibt es weitere Fehler, die einfach leicht passieren könnten, weil man sich in dem Thema vielleicht nicht so auskennt?
Die gibt's auf jeden Fall. Ich glaube, um diese Fehler vorzubeugen, ist ein wichtiger Punkt, dieses Beobachten, was du gerade angesprochen hast. Deswegen würde ich total gerne da ganz kurz drauf eingehen.
Ja.
Diese Beobachtung, die du an dir selbst getroffen hast oder auch bei den Kindern in deiner Klasse, das ist so der erste Schritt, erstmal zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert und warum das so passiert. Dann können wir diese Fehler, auf die ich gleich noch komme, auch vermeiden. Du hast es total schön gesagt, dieses, du musst es nochmal abgleichen, weil es vielleicht, oder auch die Kinder in deiner Klasse gleichen das, was sie gehört haben, weil es irgendwie sie verwundert hat oder sie damit nicht gerechnet haben, dass du jetzt sowas sagst oder wie du es sagst, mit ihrem eigenen System abgleichen. Und das ist genau das, was in der gestaltbasierten Sprachentwicklung super kennzeichnend ist. Denn die Sätze oder auch das, was letztendlich bei den Kindern eine Gestalt wird, das, was mit ihnen in Resonanz gegangen ist, sind ganz, ganz oft Sachen, die sich also, die untypisch geklungen haben oder die irgendwie bezeichnend, herausstechend waren in ihrem Klang, in ihrer Melodie oder so. Und wenn du mit deiner Klasse eigentlich als Lehrkraft Saskia sprichst und da vielleicht dann die private Saskia mal zu hören ist zwischendurch, dann wundern sich autistische Kinder und denken, huch, was war denn das? Und da sind wir wieder beim Stichwort wundern. Das ist das, wo ja vermehrt der Fokus drauf gelegt werden kann, auf das, was anders klingt. Und ich will gar nicht so tief jetzt in die Sprachwahrnehmung und in die Verarbeitung einsteigen, aber das ist eine total wichtige Erkenntnis, denn das, was für die Kinder besonders klingt, ist das, womit sie in Resonanz gehen, das, was sie speichern können und was letztendlich auch ihr sprachliches Repertoire irgendwie wird und abbildet. Vielleicht, um da ganz kurz noch ein bisschen den Bezug zu schaffen, vielleicht kennen hier auch HörerInnen Kinder, die sich besonders für eine Fremdsprache, fürs Englische oder so interessieren. Es ist genau das. Es klingt anders als das, was sie sonst in ihrer Umgebung hören. Und dadurch ist es erstmal gut wahrnehmbar und was auf der Fokus gerichtet werden kann.
Jetzt kommt die private Saskia, die da tatsächlich eine Frage hat. Und zwar betrifft das auch Dialekte, weil das beobachte ich bei mir. ne, als Kind, egal wo ich war, und das wird immer so wahnsinnig lustig in meiner Familie erzählt, aber das mache ich also bis heute, dass ich total schnell anfange, einen Dialekt zu adaptieren. Ich kann den dann nicht, ne? Das hat dann auch manchmal echt sowas leicht Cringes, ne? Wenn ich dann da versuche, im tiefst Bayerisch, ich habe ja in Bayern studiert, irgendwie zu antworten, aber ich kann das nicht steuern sozusagen, beziehungsweise brauche extrem viel Anstrengung beim Kommunizieren, wenn ich sehr bewusst darauf achte, weil ich ja nicht möchte, dass sich das Gegenüber irgendwie veräppelt fühlt, wenn man da irgendwie den Dialekt nachmacht, obwohl man den augenscheinlich nicht entsprechend beherrscht. Gehört das auch in dieses Feld? Weil das beobachte ich auch bei ganz vielen autistischen Kindern, dieses Nachahmen eines Dialektes oder einer bestimmten Sprachmelodie.
Ja, absolut. Das passt genau dazu. Und das ist letztendlich ja in Anführungszeichen nur der Ausdruck dessen, was für dich super wahrnehmbar und zu verarbeiten ist. Also du, ne, bevor du das nachsprechen kannst oder nachmachen kannst oder ne, dich dem anpassen kannst, musst du es ja erstmal gewisserweise für dich analysieren, verstehen, verarbeiten.
Ja.
Und da liegt, also, wir springen ein bisschen, schon eine der großen Stärken. Also auch wenn du jetzt das Gefühl hast, das gelingt dir vielleicht nicht so gut, trotzdem zeigt es doch deine Affinität dazu, zu dem Klang von Sprache und in dem Fall von vielleicht dem bayerischen Dialekt. Und das ist total typisch. Also da kannst du deinen Fokus super drauf richten. Vielleicht auch manchmal, ob du willst oder nicht, aber das kannst du fokussieren, weil das klingt anders. Das ist distinktiv, also unterscheidet sich stark von dem, was du sonst so hörst. Und gerade vielleicht auch, wenn eine ADHS-Komponente da ist, ist das auch wieder was, hey, Moment, da bin ich jetzt gerade voll aufmerksam, weil das ist anders.
Ja, ich muss gerade dran denken, dass tatsächlich ja ein gewisser Prozentsatz oder auffälliger Prozentsatz an autistischen Menschen in die Schauspielerei geht, beispielsweise. Und da ist es ja, weil das ganz oft so konträr gesehen wird, ne, wie autistisch. Und dann stellst du dich auf eine Bühne. Ich dachte, sowas mögt ihr nicht. Aber genau diese Fähigkeit, genau analysieren, was ist an dieser Figur, die ich verkörpere oder ne, die Rolle, die ich spiele, was ist da so ganz prägnant, was sind bestimmte mimische Dinge, sprachliche Dinge, das muss man ja, oder muss man nicht, aber im besten Fall kann man das sehr genau analysieren, um so eine Figur dann maximal authentisch zu verkörpern. Und tatsächlich sind ja wirklich auch große SchauspielerInnen, zum Glück kommt das so, dass die sich so ein bisschen bekennen zu ihren neurodivergenten Formen, eben autistisch. Und da, finde ich, ist so eine Brücke, ne? Weil die Art, wie sie dann einfach Sprache wahrnehmen, Sprache lernen, sich in eine Sprache hineinfinden, so gestaltet ist sozusagen oder sich so einfach zeigt, dann macht total Sinn, dass sie diese Stärke an der Stelle so nutzen können und dann eben genau diesen Berufszweig wählen. Das ist gerade so ein Gedanke, der mir kommt. Ja. Wenn wir jetzt das wissen, du hast eine super Landebahn geschaffen, dann ist es sicherlich leichter zu begleiten und vielleicht Fehler in diesem Kontext zu vermeiden.
Genau, ja. Und ganz ehrlich, da greife ich mir in die eigene Nase. Das Thema, wie gesagt, ist so neu. Ich habe das auch noch nicht im Studium gelernt. Ich habe es mir auch danach erst angeeignet. Und so geht's gerade ganz, ganz vielen auch SprachtherapeutInnen, LogopädInnen hier. Also nicht nur jetzt als Elternteil oder als Fachkraft, die im Kontext Autismus-Spektrum tätig ist, auch wirklich ganz konkret als SprachtherapeutIn, kann ich das auf jeden Fall sagen, dass ich diese Fehler auch begangen habe oder gemacht habe. Und das ist auch total in Ordnung. Und es ist aber auch eben schön, dann zu sehen, hey, okay, das war vielleicht nicht optimal. Dann haben wir die Möglichkeit, uns zu entwickeln. Ein ganz konkreter Fehler ist zum Beispiel, dass ich auch früher mit Bildkarten an so einer Art Kernvokabular mit autistischen Kindern gearbeitet habe. Und wir haben ja da durchaus relativ viele Kinder auch, die wenig verbale Sprache mitbringen. Und dann war es früher auch für mich naheliegend, okay, hey, wir erarbeiten erstmal irgendwie so ein paar Wörter, mit denen kannst du dich vielleicht durch deinen Alltag hangeln. Und dieses Wörter erarbeiten dann zum Beispiel, und das machen eben auch viele Eltern, mit Bildkarten oder Schleichtiere oder ja, irgendwie Gegenstände, die genutzt werden und dann wird ein einzelnes Wort angeboten. Zum Beispiel beim Seifenblasenpusten. Und dann puste ich erst wieder, wenn ich das Kind sagen höre, nochmal zum Beispiel. Und bis das soweit ist, biete ich also immer wieder an, nochmal, nochmal. Hab also so ein Einwort-Input. der eben jetzt in dem Fall festgeknüpft wird an dieses Seifenblasenpusten. Also, ein einzelnes Wort ist erstmal für die Kinder, und wir haben es gerade gesagt, die haben, oder auch Erwachsenen, einen Fokus auf dem, was besonders klingt. Jetzt ist so ein einzelnes Wort, ja, bringt einfach erstmal nicht so viel Material an Klang mit. Mhm. Und bringt jetzt ein, ich liebe Matschepfützen, was dann auch noch eine Pepper-Wutz-Stimme sagt, super viel Material mitbringt, wenn man darauf achtet, wie sich was anhört. Jetzt haben wir also beim einzelnen Wort was nicht viel Material mitbringt, dadurch vielleicht gar nicht so gut wahrnehmbar ist. Und wir haben, ja, ein einzelnes Wort. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den haben wir noch gar nicht thematisiert. Die gestaltbasierte Sprachentwicklung hat in der Basis ganz oft nicht einzelne Wörter, sondern längere Strukturen, wie zum Beispiel so ein Satz, ich liebe Matschepfützen. Und das ist aus einem guten Grund so, denn im weiteren Verlauf der Sprachentwicklung würden wir jetzt beobachten können, dass von dem Ganzen erst viel, viel später das kleine Detail auch erkannt wird. Also dieser Satz, ich liebe Matschepfützen, ist erstmal was ganzheitlich verarbeitet wird und was Ganzes transportiert. Und erst im Verlauf irgendwann wird klar, dass da zum Beispiel das Wort Matschepfützen drin steckt und das auch eine Bedeutung hat, nämlich diese braune Brühe draußen. Okay, also wenn ich einzelwortbasiert arbeite, biete ich nicht so viel an, was für die Kinder wirklich hilfreich ist. Und das sehen wir vor allem dann, dass eben dieser Transfer in den Alltag auch einfach nicht passiert. Das Kind verwendet dann vielleicht nochmal, um irgendwie auf Seifenblasen irgendwann zu referieren, aber es hat nicht die Bedeutung, die wir eigentlich damit meinen.
Ist es so, dass es, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Elternteil eines Kindes im Autismus-Spektrum, das eben diese Form der Sprachentwicklung zeigt, und ich könnte mir vorstellen, dass das was ist, gerade wenn man es jetzt weiß und dann einfach so in der Spontansprache täglich beobachtet, schon schnell merkt, das haben wir also, alles klar. Ist es dann sinnvoll, an der Stelle, ich sag mal, einzugreifen? Oder ist es im Ansatz besser zu sagen, das nehme ich jetzt auch als Kommunikationsform und nehme es als gleichwertige Kommunikationsform und trainiere mich auch darin, das so anzusehen, und stehe dann eben vor der Eisdiele und sag, alles klar, dann das Schokoeis, wenn das Kind mit ich liebe Matschepfützen antwortet. Ja. Oder soll man an der Stelle auch, ich sag mal, die neurotypische Sprachvariante, ja, oder lecker Schokoeis oder was auch immer, noch mit anbieten.
Mhm. Ja, also ich plädiere ganz stark dafür, erstmal anzuerkennen, dass das, was da dann kommt, auch wenn da kein Matschepfütze als Eissorte dabei ist, erstmal anzunehmen als, hey, du kommunizierst da gerade ganz stark das, was du möchtest, oder du kommentierst das, was du gerade fühlst. Also das sprachliche Repertoire, was da ist, das ist eine Riesenstärke. Das erstmal anzuerkennen und zu sagen, hey, okay, das ist das, womit du kommunizierst. Damit machen wir schon einen Riesenunterschied, weil wir können nicht und wir sollten auch nicht versuchen, von außen das zu verändern. Das ist ein natürlich vorkommender Stil, und kein Kind sucht sich aus, den klassisch-analytischen zu wählen oder den gestaltbasierten, sondern das ist, wie es ist. Und da dran zu drehen und dran zu schrauben, das hat man ja früher, weil man es auch nicht besser wusste, leider, was irgendwie die blödeste Begründung ist, aber es ist leider so, hat man lange versucht, ne, die Kinder dann irgendwie doch in das andere Raster zu kriegen. Mhm. Funktioniert nicht, macht mehr kaputt, als es ganz macht. Und ist ja auch nichts, was ganz gemacht werden muss, sondern es liegt dann wirklich an uns, zu schauen, okay, hey, das ist das, womit du jetzt gerade kommunizierst, und wie kann ich darauf eingehen? Und dann ist es total schön, wenn du sagst, ne, an der Eisdiele, das Kind sagt, ich liebe Matschepfützen, und dann zu bestärken, oh ja, kannst du ja nochmal sagen, Matschepfützen, jetzt essen wir Schokoladeneis. Also einmal bestärken, ich habe dich gehört und es darf so sein, heißt aber nicht, dass du keinen sprachlichen Input anbieten kannst, zusätzlich. Ne? Genau, es kommt dann nur darauf an, wie eben dieser sprachliche Input aussieht, und den kann man eben je nach Sprachentwicklungsstil auch besonders gut anpassen an diesen Stil.
ich könnte mir vorstellen, dass vor allen Dingen dabei eben das Wichtige ist, dass man nicht hierarchisch denkt, ne? Also so im Sinne von, ja, okay, dann nehme ich jetzt deine Äußerungen, aber mit meiner eigenen Äußerung, du meintest doch Schokoladeneis, ne? Dann meint man das vielleicht auch total lieb und zugewandt, aber es wird irgendwie klar, eigentlich möchte ich irgendwie langfristig auf meine Variante hinaus, ne? Je mehr das mitschwingt, glaube ich, umso, Kinder haben ja total feine Antennen und wie wir gerade gemerkt haben, sprachlich haben vor allen Dingen diese Kinder sehr feine Antennen, dass das schnell in diese Richtung dann auch aufgefasst wird, ne? Und diese Kinder schon checken, irgendwie wird es dann doch nicht so richtig aufgenommen. Gibt es einen Punkt, du sagst, das ist nichts, was man wegkriegen sollte, gibt es einen Punkt, an dem es durchaus doch Sinn macht, eine Sprachtherapie anzuwählen oder zu sagen, na, jetzt habe ich das Gefühl, ich brauche als Elternteil oder vielleicht auch im schulischen Rahmen oder wie auch immer Unterstützung?
Ja, absolut. Also klar, als Sprachtherapeutin ist ja genau das auch mein Thema, drauf zu schauen, wer braucht Unterstützung und in welcher Form. Und es ist schön, dass du da auch direkt die Eltern mit ins Boot holst, weil es klar, primär sind es oft die Kinder, die dann eben bei uns landen, aber die Eltern sind super, super wichtig, damit ins Boot zu holen. Und Sprachförderung zu Hause kann mega wirksam sein. Genau, es gibt gerade im Autismus-Spektrum ja dann doch relativ häufig auch Schwierigkeiten mit der Sprachentwicklung in dem Sinne, dass Kommunikation, und dazu gehören ja beide Seiten, dass Kommunikation einfach schwierig wird, weil vielleicht die eine Seite nicht die andere so richtig versteht oder die Art des, der Kommunikation, des Ausdrucks vielleicht auch ja noch durchaus da Lernfelder sich auftun oder auch Alternativen wie unterstützte Kommunikation sinnvoll sein kann. Ich finde, es kann man, also am Ende bleibt es immer eine individuelle Entscheidung, aber Sprachtherapie kann, gerade auch bei der gestaltbasierten Sprachentwicklung, wenn die Therapeutin versteht, wie es läuft, unfassbar wirksam sein. Von daher, wenn der Bedarf da ist, und das ist zum Beispiel, wenn Eltern feststellen, irgendwie geht's nicht voran, es gibt hier eine Stagnation, oder Eltern das Gefühl haben, es ist irgendwie rückschrittlich, also wir hatten doch schon mal so ein bisschen was und jetzt geht das wieder verloren. Ja, oder wenn da einfach auch ein großer Frust mitschwingt bei der Kommunikation, dann haben wir auf jeden Fall eine Indikation für Sprachtherapie. Und da dann aber richtig zu arbeiten, also mit richtig meine ich nicht, dass wir alles 100% richtig machen können, aber sich Mühe geben, einander zu verstehen und auch Kommunikation in den Fokus zu rücken und eben nicht, wie du sagst, eine Hierarchie, verbale Kommunikation zum Beispiel über unterstützter Kommunikation oder analytische, klassische Sprachentwicklung über gestaltbasierter. Darum geht's nicht. Es geht um Kommunikation und da können wir in der Sprachtherapie ganz, ganz viel machen.
Ja, da kommt es wahrscheinlich einfach auf die Zielsetzung an, ne? Ist mein Ziel, ich gleiche an, oder ist mein Ziel, dieses Kind lernt jetzt, das habe ich auf deinem Kanal gesehen, fand ich sehr gut, dieses Kind lernt jetzt, in die Augen zu gucken, weil das gehört ja nun mal in unsere Form der Kommunikation kulturell gesehen rein, ne? Da guckt man sich gefälligst an, wenn man miteinander spricht. Dann ist man zwar in einem therapeutischen Kontext, wird da irgendwie begleitet, aber mit, ich sag mal, fragwürdigen Zielsetzungen, ne? Und wenn das Ziel ist, ich nehme erstmal an, was du mir an Kommunikationsform zeigst, und das ist genauso wertvoll wie die klassische, was hast du gesagt, analytische Sprachentwicklung. Es ist genauso wie einfach unsere verbale Kommunikationsform, ne? Aber es ist einfach ein anderer Ausdruck und jetzt gucken wir, wie wir damit weiterarbeiten, wie du dich darin sicher fühlst. Ich kann mir super vorstellen, dass das Schulen von Eltern und das Sensibilisieren von Eltern ein ganz wichtiger Punkt ist, einfach weil sie gerade in jungen Jahren einfach die HauptkommunikationspartnerInnen sind, ne? Dass, dass die schon mal Bescheid wissen und entsprechend agieren, ist, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Faktor an der Stelle. Ja. Worüber ich jetzt während unseres Gespräches immer noch mal so abschließend nachdenken musste, ist, dass man aufgrund dieser vielleicht anderen Erscheinungsform von Kommunikation, ne? Die wirkt im Außen ja einfach anders als das, was wir gewohnt sind, gab es eben oder gibt es, muss man ehrlicherweise auch sagen, immer noch diese Hierarchie von, naja, das ist irgendwie eine seltsam anmutende Form der Kommunikation. Und dann gibt es natürlich die normale Kommunikation, ne? Das haben wir ja ganz oft noch. Und damit einhergehend wird diesen Kindern manchmal fast schon eine sprachliche Intelligenz nicht komplett aberkannt, aber die wird als niedriger eingestuft. Und was ich tatsächlich, und dafür finde ich diese Intelligenztests, die in der Diagnostik ja gemacht werden, ganz, ganz wichtig, weil nicht selten rauskommt an dieser Stelle, dass diese Kinder in dem Bereich sozusagen schon in eine besondere Begabung gehen tatsächlich. Also wir haben ganz oft, also so ein Intelligenztest gliedert sich ja in so bestimmte Bereiche und einer davon, nicht immer, aber meistens wird das schon mitgemacht, ist so dieser sprachliche Bereich, der da so ein bisschen mit abgetestet wird. Und total oft, und das geht bei Kindern mit selektivem Mutismus, also die einfach in bestimmten Kontexten gar nicht sprechen, das geht bei Kindern, die eben sehr viel in so einer Echolalie kommunizieren. Und dann kriegen wir diese Resultate zurück und dann ist vor allen Dingen der Bereich besonders positiv ausgeprägt. Und ich finde das so wichtig und es war einer meiner größten Lernprozesse in der Beschäftigung mit Autismus-Spektrum, dass hier nicht irgendwie eine defizitäre Sprachentwicklung vorliegt oder ein, na, die haben so Holper-Geschichten da mit dem Sprachenlernen, sondern dass es eher der Kommunikationsaspekt ist, der manchmal Begleitung braucht, aber das Verständnis für Sprache, dass der Blick für Sprache, das Ohr für Sprache vielmehr, ist oft extrem gut ausgeprägt. Mhm. Ne, eben, da schließt sich der Kreis, ne, weil sie so viele Feinheiten da drin entdecken und weil sie so genau hinhören und weil sie auch wirklich bestimmte Details wahrnehmen, die einfach sonst, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm sind. Und das wäre für mich ein wahnsinnig wichtiges Anliegen, wenn jetzt ganz viele hier Zuhörenden mit dieser Erkenntnis rausgehen. Und da würde ich gerne anknüpfen zum Abschluss. Ich habe ja gerade schon gesagt, wo ich eine der Stärken sehe. Du hast auch schon zwischendurch ab und an einfließen lassen, dass das eben mitnichten irgendwo was Zweitrangiges ist. Und ganz passend zu dem Podcast-Titel Ein Kopf voll Gold, such dir doch nochmal eine Stärke raus, die du in diesem Kontext ganz besonders schön findest, wenn es um das gestaltbasierte Sprachenlernen geht.
Wow, eine? Das ist eine Herausforderung. Ich denke kurz darüber nach, welche, denn ich sehe wirklich viele, viele Stärken und viel Schönes. Mir fiel gerade noch etwas ein. Und das ist so ein Leitsatz, der bei mir auch immer mitschwingt und bei ganz vielen, die in dieser Bubble, nenne ich es mal, arbeiten, ist Presume Competence. Geht wirklich davon aus, dass die Kinder kompetenter sind, als ihr es in erster Linie wahrnehmen könnt oder als ihr es erstmal einschätzt. Und damit machen wir schon ganz, ganz viel richtig, weil vieles ist eben anders, als wir es erwarten würden. Das heißt aber nicht, dass es nicht da ist, sondern es zeigt sich gegebenenfalls anders. Und das ist so, so wichtig, erstmal davon auszugehen, dass da kompetente Kinder vor euch sitzen. Unterschätzt sie nicht. Für mich ist eine der bezeichnendsten Stärken in der gestaltbasierten Sprachentwicklung das, was wir vorhin auch schon kurz angerissen haben, dieses den Fokus richten können. Und das ist spannend, weil das wird in der Literatur auch oft als Schwäche, als zum Beispiel Theorie der geschwächten zentralen Kohärenz und so weiter abgetan. Auf jeden Fall dieses, ich kann mich fokussieren auf den Klang von Sprache, auf die Melodie, auf die sogenannten perzeptuellen Merkmale, also die mein Wahrnehmungssystem füttern, die das anregen. Darauf kann ich mich fokussieren. Das finde ich ist eine Riesenstärke, eine Riesenkompetenz, weil das viele Kinder auch befähigt im Bereich Musikalität zum Beispiel, im Bereich Fremdspracherwerb zum Beispiel. Und das ist total schön, das auch als Stärke anzuerkennen und eben zu sagen, hey, wenn du da deinen Fokus hinrichten kannst, dann ist das etwas Gutes. Und es geht nicht darum, was nimmst du vielleicht gerade nicht wahr, sondern wie gut kannst du denn das Detail jetzt gerade wahrnehmen, zum Beispiel.
Das ist doch ein wunderschöner Schlussgedanke. Und gerade so diesen Aspekt mit dem Fremdsprachenlernen möchte ich nochmal mutmachend allen Eltern autistischer Kinder so im Hinblick auf das schulische Fremdsprachenlernen mitgeben, weil ein Grundinteresse ist da. Und ein Appell an Lehrkräfte richten, weil das die Kinder sind, die diese Fähigkeiten, die sie da haben, dann mich ganz oft nicht zeigen aus Sprechangst oder welchen Dingen auch immer. Also je offener wir da rangehen, je mehr Haltung wir mitbringen, je mehr Wissen wir hoffentlich nach dieser Folge auch mitbringen, umso eher werden wir diesen Kindern gerecht, die da durchaus ziemlich, ziemlich hohe Kompetenzen mit sich bringen und auf jeden Fall kompetenter sind, als wir das so erkennen. Das nehme ich aus dieser Folge auf jeden Fall mit. Lisa, ich danke dir, dass du dieses in Deutschland noch ziemlich unbekannte Thema jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt hast und uns so eindrucksvoll näher gebracht hast. Ich glaube, diese Folge leistet einen ganz, ganz wichtigen Beitrag für mehr Verständnis. Und wenn jetzt nur ein, zwei Lehrkräfte am nächsten Tag in die Schule mitnehmt und auf diese Äußerungen genauso eingeht wie auf jede andere Äußerung eurer SchülerInnen auch, dann ist schon ganz, ganz, ganz viel passiert. Wenn ihr mehr über Lisas Arbeit erfahren wollt, dann folgt ihr sehr gern bei Instagram. Ihr Account heißt dort lk.lingua. Ich verlinke ihn ganz genauso wie Lisas Webseite. Das mache ich nochmal in den Shownotes. Und auch ein sehr spannendes Interview mit Lisa könnt ihr dann dort finden. Viel Spaß beim Stöbern und Lesen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.